Jeden Tag stellen sich viele Menschen die Frage, wie schaffe ich es, mir ein finanziell freies Leben aufzubauen? Vermögensverwalter und Unternehmensentwickler Sven Lorenz hat die Antworten darauf und teilt sie hier mit dir im Business und Finance Podcast. Ein System aus drei Schlüsseln führt zu persönlicher Entwicklung, wirtschaftlichem Erfolg und finanzieller Freiheit. Der erste Schlüssel ist deine persönliche Attitude für Erfolg, deine Ziele und deinen Anspruch an das Leben selbst. Der zweite Schlüssel ist dein eigenes erfolgreiches Unternehmen, das zur Quelle deines Vermögensaufbaus wird. Der dritte Schlüssel ist finanzielle Intelligenz für clevere Investmentstrategien. Sven Lorenz gibt dir mit diesem Podcast nicht nur diese drei Schlüssel an die Hand. Du wirst in der Lage sein, echte Resultate für dich zu erzeugen. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen wieder einmal hier bei deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich, und zwar mit einer Interviewfolge. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der, wie könnte man sagen, schon einen sehr eigentümlichen Namen für sich gewählt hat, nämlich Robert Beck, den Money Ninja. Was sich hinter Ninja verbirgt und ja, welche Geschichte es dazu gibt, die erfährst du natürlich jetzt gleich, wenn du dranbleibst. Zunächst erst einmal, lieber Robert, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
Dankeschön, Sven.
Ja, da haben wir schon direkt den Einstieg. Money Ninja, ja, ist ja für mich so, Ninja kenne ich so aus der Kampfkunst, ja, das sind so die geheimen Krieger, die du eigentlich nie zu sehen kriegst, Masken im Gesicht, ja, und ja, haben die verrücktesten Tricks drauf, eigentlich so eher die Assassins, die Killertypen. Ja, was steckt dahinter und wie bist du zu dem Namen gekommen?
Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und Money Ninja verbindet halt zwei Hauptthemen bei mir im Leben. Das eine ist einfach das Thema Japan. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsjapanologie studiert, spreche auch fließend Japanisch, habe fast 5 Jahre in Japan gelebt, davon 3 Jahre bei der größten japanischen Personalberatung gearbeitet in Tokio. Heißt also für deutsche und amerikanische Firmen japanische Manager gesucht. Executive Search nennt man das Ganze. Mhm. Bis 2011, da kam ja auch das Thema Erdbeben, Fukushima und so weiter, wo ich dann gesagt habe, ich gehe mal erstmal wieder nach Deutschland, habe mich dann umgeschaut, bin dann auch letztendlich Partner geworden bei einer Personalberatung in Hamburg, habe mich dort auf Digitalthemen fokussiert, also alles, was mit digitaler Transformation, digitalem Marketing etc. zu tun hat. 2014 in dem Bereich ausgegliedert, meine eigene GmbH gegründet, bin also Unternehmer sozusagen und habe natürlich aber, deswegen kommen wir jetzt zu dem zweiten Part, also Ninja steht für Japan, nicht nur für Japan, sondern auch vielleicht für gewisse Ninja-Tricks, ja, die ich halt mit Bezug auf Money versuche zu vermitteln, denn ich habe halt auch eine Brand, die nennt sich Money Masters, also unter der UL money-masters.de zu finden, und habe mich natürlich immer wieder mit dem Thema Vermögensaufbau, mit dem Thema Investieren etc. beschäftigt. Ich werde jetzt nächsten Monat 44 Jahre alt, wenn ich das so sagen darf. Das heißt also, die erste Erfahrung habe ich da auch schon vor 20 Jahren gesammelt, aber natürlich mich immer intensiver damit beschäftigt, mir alles da mal angeschaut und vieles ausprobiert mit dem eigenen Geld, also manche Themen dann vielleicht auch wieder sein lassen, weil sie nicht so gepasst haben. Auch das Thema Value Investing, so wie Warren Buffett anlegt, das ist ja auch ein Thema, was du, glaube ich, gut kennst, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt, fand ich auch super spannend, hat auch zu einer gewissen Leidenschaft für das Thema Investieren geführt. Mache ich heute zwar gar nicht mehr, aber wie gesagt, diese Leidenschaft, die ist geblieben. Und habe dann auch mir überlegt, was kann man vielleicht mal mit dieser Leidenschaft anfangen? Ja, weil das eine ist quasi mein Hauptbusiness. Das andere ist einfach so mein private Interesse, meine Leidenschaft. Und ich wollte halt noch so ein Leidenschaftsprojekt starten und habe dann 2018 einen Podcast gestartet. Also da haben wir natürlich auch was gemeinsam, dass wir Podcaster sind. Der Podcast heißt Investieren lernen. Und habe mir da einen ehemaligen Kommilitonen von mir geholt, also der auch Wirtschaftsjapanologie studiert hat. Grüße an Erich. Der wohnt mittlerweile in Florida, aber heutzutage ist es ja kein Problem, dass man auch über das Internet zusammen einen Podcast machen kann, ne, über die Länder hinweg, über die Kontinente hinweg. Das heißt also, speziell auch bei den anfänglichen Folgen war er sehr viel mit dabei. Das hat ganz gut gepasst, weil Ich war schon tiefer im Thema drin als er. Das heißt, er hat quasi die Fragen gestellt, die vielleicht der Zuhörer auch hat, sodass ich da die Leute nicht überfrachte mit zu viel Fachgedöns, sondern halt auch ein bisschen manchmal gebremst wurde. Er hat halt wieder nachgefragt, auch kritisch nachgefragt. Es gab auch viele Diskussionen, ja, also wo er vielleicht auch mal eine andere Meinung hatte. Ich konnte ihn zum Glück, glaube ich, meistens überzeugen, sage ich jetzt mal aus heutiger Sicht. Aber das war, wie gesagt, eine ganz gute Konstellation. Das heißt also, wir beiden Wirtschaftsjapanologen unterhalten sich über das Thema Vermögensaufbau. Dann hatte er relativ früh am Anfang, ich sag mal bei Folge 6, 7 oder so, zu mir gesagt, das ist ja alles schön und gut, was du mir erzählst, ja auch von Warren Buffett und alles Mögliche, was wir da halt an Themen angeschnitten haben. Aber wenn ich jetzt Summe X anlegen möchte, ja, ohne jetzt da zu viel mich mit Fundamentalanalyse und sonstigen beschäftigen zu müssen, was würdest du mir jetzt konkret empfehlen? So, und da habe ich zu ihm gesagt, okay, pass auf, wenn du mich so fragst, da gibt es eine Strategie, die kommt aus den USA, das hat was mit Momentum Investing zu tun und da kann man halt mit wenig Zeitaufwand überdurchschnittliche Renditen erzielen und sogar noch das Risiko reduzieren. Das ist eine Strategie, die hat ein Ex-Hedgefondsmanager erfunden, Amerikaner, Gary Antonesi. Und da dachte ich mir, man könnte ja mal den Erfinder dieser Strategie kontaktieren und fragen, ob man ihn für ein Interview bekommt. Wie gesagt, das war noch relativ früh am Anfang, das heißt, wir hatten da noch gar kein großartiges Interview gemacht, also null eigentlich zu dem Zeitpunkt. Es war bisher halt nur wir beide. Er hat aber sofort zugesagt, was natürlich aus heutiger Sicht ein Glücksfall war, als eine weltweite Autorität im Bereich des Momentum Investings. Wir haben das Interview dann auf Englisch gemacht. Er uns aber auch gelobt, sagte, das waren eigentlich so die besten Fragen, die er je bekommen hat in einem Interview. Mhm. Und hat dann sogar das Interview auf seine Website gepackt. Und ich bin da mit ihm im Austausch geblieben, weil ich das Thema einfach spannend fand. Habe immer wieder Fragen gestellt und er ist dann so ein Stück weit hinter den Kulissen zu so einer Art Mentor für mich geworden. Mhm. Und darauf, also von da ausgehend, ich hatte natürlich sowohl seine Strategie wie auch das Thema Momentum an sich auf dem Schirm, aber ich war ja sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe halt verschiedene Themen mir angeschaut und verschiedene Themen auch immer wieder ausprobiert. Aber irgendwie ist dann auf einmal dieser Fokus auf dieses eine Thema gekommen, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich zu Hause. Das macht für mich einfach Sinn. Mhm. Vielleicht auch ganz kurz dieses Wort Momentum mal erklärt. Also Momentum ist sozusagen die Schwungkraft eines Anlagegutes. Das heißt, da gibt's halt einfach auch wissenschaftliche Studien zu, die das belegen, dass überall da, wo Preisbildung stattfindet, also Angebot und Nachfrage zusammenkommen, gibt es halt diesen Momentum-Effekt. Das hat man halt über alle Märkte hinweg nachgewiesen, also nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Anleihen, also selbst bei Krypto und so weiter, Immobilien, überall gibt es diesen Momentum-Effekt und den hat man auch wirklich über alle Zeiträume nachweisen können, also auch mit Daten aus dem letzten Jahrhundert. Es gibt nämlich gewisse Faktoren, nennt man das, ja, also Value ist halt auch ein Faktor, da gibt es aber ganz, ganz viele, auch Size, Emerging Markets etc., mit dem man halt, das sind sogenannte Marktanomalien, mit dem man quasi den Markt schlagen kann. Aber häufig ist es natürlich so, wenn dann so ein Faktor erkannt wird, so eine Marktanomalie, dass sie dann auch wieder verschwindet, weil ja natürlich dann alle sich darauf stürzen. Beim Momentum aber nicht so. Momentum ist sehr, sehr robust und besteht weiter. Also insofern da halt wirklich ein großer Vorteil, was Momentum angeht. Und man spart sich halt diese ganze umständliche, komplizierte Fundamentalanalyse beim Value Investing. Ja, weil ich halte das halt auch für sehr, sehr schwierig. Die Konkurrenz da draußen ist sehr hart. Also wir haben da internationale Hedgefonds mit riesen Research-Abteilungen, mit Künstliche Intelligenz etc. Die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes, als halt Firmen zu bewerten, zu analysieren. Da geht es ja auch nicht nur um simple Bewertungen wie KGV, sondern man schaut sich halt wirklich auch das Geschäftsmodell dahinter an, das Management. Man schaut so ein bisschen auch in die Zukunft und hat da natürlich dann diverseste Zahlen einfach, die man auch auswertet. Und das als privater Investor zu leisten, ist halt schon sehr, sehr schwierig. Bin ich dementsprechend komplett von abgekommen und habe gesagt, okay, das spare ich mir alles. Ich setze auf das Thema Momentum. Da geht es halt einfach darum, bestehende Trends sozusagen. So Momentum könnte man fast als einen Trend auch, also längeren Trend bezeichnen. Und diese halt zu identifizieren, da drauf zu steigen. Und da kann man halt schon mit wenigen Minuten im Monat, ich sag mal 5 Minuten im Monat, wirklich überdurchschnittliche Renditen erzielen, gleichzeitig das Risiko reduzieren. Das ist zumindest halt mit der konservativen Basisstrategie möglich. Darüber hinaus kommen dann halt noch weitere fortgeschrittene Strategien, die halt noch mehr möglich machen, aber halt dann auch komplexer sind. Deswegen rate ich immer dazu, langsam anzufangen Und jetzt mache ich mal einen Punkt an der Stelle. Also du hast jetzt eine simple Frage gestellt. Ich bin schon da sehr, sehr tief eingestiegen. Aber deswegen halt Money Ninja, einfach weil ich meine beiden Leidenschaften, Japan, Money sozusagen, investieren, zusammenbringen wollte und das halt auf den Punkt gebracht. Deswegen nenne ich mich manchmal scherzhaft den Money Ninja.
Okay. Ja, du hast jetzt schon eine ganze Menge an Einblicken gegeben in das, was du machst, was du tust, wofür du jetzt eine Leidenschaft entwickelt hast. Ich würde gerne mal auf den Anfang zurückspringen. Mhm. Ja, denn genau das, was du beschrieben hast, sich mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen, mit dem Thema Geld, ja, auch eine Beziehung einzugehen, das ist ja etwas, was ganz, ganz vielen Menschen schwerfällt. Mhm. Und ja, obwohl Geld praktisch ja eigentlich die längste Beziehung ist, die wir im Leben haben. Unabhängig davon, dass wir Eltern haben und dass wir natürlich andere Beziehungen pflegen und aufbauen und vielleicht auch wieder abbrechen. Aber Geld begleitet uns eigentlich ein ganzes Leben lang. Ja. Und deswegen finde ich es immer spannend, was sind so Auslöser für Menschen, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen? Ich meine, du hast Wirtschaftsjapanologie studiert, du hast in Japan gelebt. Okay, ja, du sagtest 2011, natürlich damals mit dieser Katastrophe in Fukushima, hast du vielleicht auch gesagt, ich gehe jetzt nochmal, ich sag mal, vielleicht nochmal zurück nach Deutschland, das ist mir hier vielleicht ein bisschen zu tricky. Aber wie begann es denn eigentlich für dich, dass du gesagt hast, okay, Geld verdienen ist das eine, du warst ja angestellt, ja? Was war so der Auslöser, dass das Thema Investieren, was mache ich mit Geld, plötzlich eine Bedeutung bekam?
Also ich bin ja eigentlich über das Unternehmertum gekommen. Ich war angestellt in den ersten Jahren und das halt in Japan. Ja, also ich habe ganz direkt nach dem Studium auch mal kurz in einer Mediaagentur gearbeitet in Hamburg, aber das war für mich, muss ich jetzt nicht ausführen, aber das fand ich dann nicht so spannend. Und hatte halt einfach diese große Leidenschaft für das Thema Japan, weil ich da ja auch vorher schon war als Student mal. Also ich habe ein Jahr lang ein Praktikum gemacht, habe dann auch mal für meine Abschlussarbeit etc. da recherchiert, zwischendurch auch immer mal wieder da gewesen und hatte eigentlich so die beste Zeit meines Lebens da in Tokio. Ja, das ist natürlich auch als junger Mensch super, super spannend. Und wollte dann halt einfach, weil ich dachte nach dem Studium, deswegen ich ja war jetzt nicht sozusagen nur rein vom Geld motiviert, so ticke ich eigentlich nicht, sondern eigentlich die Dinge, die mich halt einfach ansprechen, die ich spannend finde, die verfolge ich. So, und da war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, in der ersten Anstellung, die ich da hatte, direkt nach dem Studium, war ich nicht so happy, hatte da keine Perspektive gesehen, auf jeden Fall für mich persönlich nicht. Und klar, Bezahlung war da auch nicht so schlecht, wo wir beim Thema Geld sind, aber das mal nebenbei. Und habe dann gesagt, okay, jetzt oder nie, ich gehe jetzt, ich wandere aus quasi. Also ich bin dann halt wirklich ausgewandert nach Japan und habe einfach geschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Ja, und da war natürlich für mich, ich spreche Deutsch, Japanisch, Englisch, war das dann irgendwie eine Möglichkeit. Ich habe natürlich nicht als Kind schon daran gedacht, in das Thema Executive Search, Personalberatung, Headhunting einzusteigen. Das hat sich dann halt über diese Japan-Thematik ergeben. Mhm. Und habe dann auch zum ersten Mal, also Headhunter kann man sagen, für Managementpositionen ist ja auch so eine Art Vertriebstätigkeit. Man verkauft in beide Richtungen, man muss die Unternehmen davon überzeugen, zu sich zu kommen oder mit einem zusammenzuarbeiten, die Kandidaten überzeugen, dann zu diesen Unternehmen zu wechseln. Und das war zum ersten Mal, ich war zwar angestellt, aber zum ersten Mal schon so eine Art Selbstständigkeit, weil ich zwar angestellt war, aber halt meine Kunden, ich sage jetzt mal nicht Produkte, weil das waren ja Menschen, aber ein Stück weit ist es dann vielleicht, also ich habe eine Dienstleistung, sagen wir mal so, angeboten und hatte halt meine eigene P&L, also Profit and Loss, Gewinn- und Verlustrechnung. Also ich war so ein Stück weit schon Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Und dieses Gefühl der Freiheit, der Selbstverantwortung, das hat mir sehr gut gefallen. So, deswegen ist dann schon wahrscheinlich, ich muss auch sagen, ich komme auch aus einer Familie, mein Vater ist auch Unternehmer, selbstständig gewesen, jetzt ist er in Rente dementsprechend kann das auch sein, dass ich da auch familiär vorgeprägt bin, aber das dann vielleicht eher unterbewusst. Aber wie gesagt, da kann ich mich ganz deutlich zurückerinnern, halt bei dieser Tätigkeit in Japan, dass ich da das Gefühl hatte, okay, nee, das kann ich eigentlich auch selber alleine, weil das ist halt wirklich was, wo man im Grunde halt immer überall tätig werden kann, solange es die Wirtschaft gibt, solange es Unternehmen gibt, die Mitarbeiter suchen, ist das halt ein Markt, wo man tätig werden kann. Mhm. Und deswegen halt dann auch der Schritt 2011 bin ich ja dann erstmal nach Japan nach Deutschland zurückgekommen, war dann halt auch da Partner zu werden, was ja schon eine erste wirkliche Selbstständigkeit war. Mhm. Und dann halt sogar eine eigene GmbH zu gründen 2014, so ein Spin-off zu machen. Und das heißt also, du hast jetzt so ein bisschen in Richtung Geld gefragt. Ich habe den Umweg jetzt gemacht über das Thema
Unternehmertum. Wollte ich von dir wissen, wie du zum Thema Investieren gekommen bist.
Genau, das versuche ich jetzt aber gerade herzuleiten. Mhm. Denn das war ja für mich schon mal so der erste Schritt in Richtung Selbstverantwortung, in Richtung Vermögensaufbau, nicht im klassischen Sinne wie ein Angestellter, der jetzt einfach sagt, ich zahle hier in die staatliche Rente ein, sondern ich habe dann halt wirklich gesagt, ich übernehme komplett Selbstverantwortung und das halt auch im Sinne von Vermögensaufbau, Investieren etc. Ja, das heißt also, ich bin immer mehr in diese Richtung Selbstverantwortung gegangen und habe auch gesagt, okay, ich verlasse mich nicht auf andere, ich verlasse mich nicht auf den Staat, ich verlasse mich aber auch nicht auf Banken und Versicherungen. Das ist ja auch ein häufiges Feedback, was ich von Leuten bekomme, die sagen, okay, ich habe da mal vor 10 Jahren mir was verkaufen lassen. Wenn ich jetzt hinterher raufschaue, da hat sich nicht so viel getan. Ja, sind dann halt sehr enttäuscht. Mhm. Und dass man halt irgendwann merkt, man muss sich da einfach selber drum kümmern. Also nicht nur als Unternehmer. Ja, ein Unternehmer hat vielleicht eher die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen, aber eigentlich ist das ein Thema, was alle angeht. Und so kam ich halt diese Lust nach Freiheit, kam ich dann halt dazu, immer mehr selbst Verantwortung zu übernehmen und dann halt mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann ist es so gewesen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich mit dem Thema Value Investing auch beschäftigt habe, dass ich das einfach intellektuell sehr reizvoll fand. Und ich bin jemand, der gerne dazulernt, also quasi ein Leben lang lernen möchte. Mhm. Ich habe gesehen, hier ist ein Feld, ja, ein Interessensfeld, wo man immer dazulernen kann. Und deswegen fand ich das einfach für mich passend, für mich reizvoll. Und habe dann auch, wie gesagt, wirklich Bücher tonnenweise gelesen. Also da verschiedenste Informationsquellen durchgesuchtet. Bin schon so ein Nerd geworden. Und deswegen kam halt dann diese Leidenschaft zustande. Ja, also erst natürlich für mich selbst das Thema recherchiert, aber dann auch zu sagen, nee, ich möchte halt damit was machen. Ich möchte auch zurückgeben an andere Leute da draußen, einen Podcast starten und so weiter, anderen Leuten helfen, das Thema lieben zu lernen.
Okay, klingt nach einer spannenden Einstellung. Ich höre das ja öfter mal, dass Menschen sagen, ich habe im Leben gute Ergebnisse erzielt, ich habe im Leben gute Erfahrungen gemacht, ich möchte jetzt was zurückgeben. Ja? Meistens gibt man ja dann was zurück, wenn man weiß, okay, also erstens, ich habe eine hohe Expertise in einem Thema. Zweitens glaube ich, dass das für viele Menschen interessant und spannend sein kann. Und natürlich ist es auch immer eine Frage dessen, wie entstehen denn eigentlich Kompetenzen? Ja? Du hast ja jetzt gesagt, du hast unglaublich viel Material gelesen, du hast dich weitergebildet. Wie waren denn dann so deine ersten Schritte? Mhm. Weil wenn du heute über Finanzen sprichst mit Menschen, wenn du heute dein Wissen weitergibst, dann ist ja wahrscheinlich die allererste Frage, Robert, okay, was macht dich denn aber jetzt zum Experten? Mhm. Also ja. Wie kommst du dazu, jetzt zu diesem Thema auch in der Öffentlichkeit über einen Podcast oder andere, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ja, über diese Themen dann auch so fundiert zu sprechen, dass nachher auch bei mir was hängen bleibt und ich eben auch sage, okay, vielleicht will ich mit dir arbeiten.
Also das ist halt so immer, in Deutschland fragt man dann halt auch nach einem Zertifikat und solchen Dingen. Ne? Man denkt halt irgendwie, der halt offiziell da zertifiziert ist, der hat das Recht, über solche Themen zu sprechen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die eigentlich offiziell Ahnung haben, nämlich die sogenannten Finanzberater der Versicherungen und Banken, dann doch halt sehr, sehr enttäuschend sind und enttäuschende Ergebnisse bringen. Deswegen, klar, es ist von außen heraus nicht immer ersichtlich, wer jetzt wirklich den richtigen Rat einem gibt. Deswegen gebe ich ja auch immer den Tipp, wirklich sich mit meinem Podcast mal zu beschäftigen, investieren lernen. Weil da kann man halt genau auch diesen Weg nachvollziehen. Mhm. Wie gesagt, die Leidenschaft, das Wissen war vorher schon da, aber es hat sich danach halt noch viel, viel mehr fokussiert auf dieses eine Thema, nämlich Momentum. Mhm. Und das kann man ganz gut nachvollziehen, wie das entstanden ist. Ich hatte ja auch schon gerade von meinem Kontakt da zu dem Ex-Hedgefondsmanager aus den USA gesprochen, der da so ein bisschen mein Mentor war und mir geholfen hat, halt wirklich diesen klaren Fokus herauszubilden. Deswegen, das eine ist halt einfach die eigene Erfahrung, auch die eigenen Fehler vielleicht, die man gemacht hat, aus denen man gelernt hat. Dann halt natürlich Informationsquellen, Mentoren. Das Schöne bei dem, was ich mache, und deswegen ist es halt immer, wie gesagt, schwierig von außen zu erkennen, wer gibt einem jetzt den richtigen Rat, weil meistens geht man da so ein bisschen nach Prinzip Glaube, Hoffnung vor. Jeder erzählt einem irgendwas, das kann man dann glauben oder auch nicht. Absolut. Bei mir das Schöne ist halt, dass es alles sehr, sehr stark auf Daten basiert. Das heißt also, ich kann das tatsächlich belegen. Wir haben hier Daten, zum Beispiel was meine konservative Basisstrategie angeht, von über 70 Jahren. Das heißt also, alles, was so weniger als 20 Jahren an Daten ausmacht, ja, kann halt immer noch ein Produkt des Zufalls sein. Bei 70 Jahren ist das aber halt schon eine extrem große Datenbasis. Das heißt, die nächsten Jahre, die werden zwar nicht exakt so aussehen, aber sie werden irgendwie ähnlich sein. Und das gibt einem halt schon ein gewisses Vertrauen. Es sind nicht nur die Daten, weil, wie gesagt, man könnte sagen, okay, vielleicht die nächsten 70 Jahre sind einfach anders als die letzten 70 Jahre. Es ist auch, da muss man sich natürlich dann schon ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigen. Es ist auch so, dass halt einfach die Logik dahinter sehr, sehr stark ist, dass wir halt wirklich die, sag mal, Grundstruktur des Marktes ausnutzen und die verändert sich auch nicht so gravierend. Ja? Also dementsprechend, klar, alles verändert sich ein Stück weit. Deswegen ist es auch immer gut, ein System zu haben, was sich flexibel anpasst. Ja, deswegen benutze ich auch ganz bewusst das Wort System und nicht Strategie. Ich habe mal ein Interview von einem Schachmeister gehört, der hat halt auch gesagt, beim Schach gibt es halt eigentlich keine Strategie, weil Strategie klingt so ein bisschen nach einem langfristigen Plan, als ob man jetzt wirklich alle Züge im Voraus schon durchdacht hat, sondern man muss halt sich jeweils ein bisschen flexibel zeigen, anpassen. Mhm. Und das heißt, man hat natürlich gewisse Muster, die man immer wieder irgendwo erkennt. Man hat auch eine grobe Idee vielleicht, was für eine Situation man herstellen möchte. Aber man muss einfach sich dynamisch anpassen, man muss flexibel bleiben. Und deswegen verwende ich halt auch nicht das Wort Strategie. Ja, also manchmal dann doch, einfach weil es vielleicht den Leuten schneller verständlich ist. Aber eigentlich finde ich das Wort System halt besser. Und wie gesagt, dadurch, dass wir halt wirklich ein System haben, was sich anpasst, aber gleichzeitig halt wirklich die Dinge, die halt den Markt als Grundstruktur inne sind, ausnutzt. Und dadurch, dass das Ganze halt ja auch sehr, sehr stark datenbasierend ist und dementsprechend man nicht nur mir glauben muss und nicht nur meine Nase mögen muss und sagen muss, ja, der Robert, der hat ein Zertifikat oder der hat eine schöne Stimme oder was weiß ich. Mhm. Ja, darum geht's nicht, sondern ich weiß, da draußen sind viele Scharlatane, speziell in diesem Themenfeld, im Themenfeld Geld etc. Das heißt also, man soll mir nicht glauben, sondern man soll einfach den Fakten glauben. Und das ist halt das, was ich vermittle, wie gesagt, durch den Podcast und alles, was ich halt sonst drumherum halt noch gestrickt habe.
Okay, du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du, oder dass ich sag mal, in der Bewertung dessen, was du jetzt als System geschaffen hast oder was du als System verwendest, die Datenbasis über 70 Jahre zurückgreift.
Ja.
Wir sprechen ja jetzt hier praktisch von einer Generation. Ja, wenn man das mal so sagen will. Jetzt ist es ja natürlich so, dass sich auch das Wirtschaftsleben ja regelmäßig verändert. Mhm. Und wenn wir heute mal zurückschauen in die Zeit um den Zweiten Weltkrieg oder um das Ende des Zweiten Weltkriegs herum, hatten wir ja extrem starke wirtschaftliche Verwerfungen. Mhm. Das heißt also, ja, ich sag mal, die Reichsmark damals in unserem Währungsraum, ja, wurde ersetzt durch zwei neue Währungen, ja, in Deutschland, ja, einmal die D-Mark, dann in der ehemaligen DDR, die DDR-Mark. Wir haben jetzt mehrere Währungsreformen gesehen in der Zwischenzeit, zumindest was auf der DDR-Seite passiert ist. Ja, der Wechsel zur D-Mark, dann die D-Mark zum Euro. Und wir haben natürlich auch immer wieder starke Diskussionen rund um die Stabilität dieser Währung. Parallel dazu, wir hatten es in einem anderen Gespräch ja auch schon mal aufgenommen, haben wir aktuell ja eine unglaubliche Geldmenge, die zustande gekommen ist, was ja gleichzusetzen ist mit einer Geldentwertung. Wir sehen das jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Krise zwischen Russland und Ukraine, was wir plötzlich für eine Dimension von Inflation bekommen, weil eben Warenknappheit eine Rolle spielt. Glaubst du, dass dieses Momentum Investitionsstrategie vielleicht gerade jetzt etwas ist, wo, ja, ich sag mal, stärkere Ausschläge zu erwarten sind? Oder ist es eher so, dass du sagst, es ist ein ganz normaler wirtschaftlicher Zyklus, in dem wir uns bewegen und da wird sich auch die nächsten Jahre nicht viel ändern? Wie ist da so dein Blick aus der Expertensicht darauf?
Also du hast ja jetzt einmal eigentlich das Thema Geld angeführt, ja, also wir können jetzt mal über den Euro vielleicht sprechen, über den US-Dollar etc. Du hast jetzt davon gesprochen, dass Geld gedruckt wird, dass Geld vielleicht auch entwertet wird. Wir haben jetzt eine Inflationsrate in Deutschland, glaube ich, bei 7,5% momentan. Ja. Das heißt natürlich, denke ich auch, Cash ist Trash sozusagen, ja. Also Bargeld ist kein gutes Anlagegut, ja. Das ist es nie, das ist aber vielleicht auch speziell in diesen Zeiten es nicht. Absolut. Deswegen ist ja immer die Frage, was sind die Alternativen? So, ja. Und da denke ich halt auch, wenn es natürlich gewisse Schwankungen gibt, sind Aktien das beste Anlagegut. Ja, da gibt es einfach auch genug Studien zu, wenn man das einfach mal vergleicht, die verschiedenen Anlagegüter mit Immobilien etc., dass halt einfach Aktien die bessere Rendite bringen. Man hat auch weitere Vorteile, man kann das Ganze sehr breit streuen. Es ist auch sehr praktisch, einfach zu handeln. Man kann damit ein paar Mausklicks kaufen, verkaufen. So, deswegen grundsätzlich bin ich ein großer Aktienfan. Ja, ich finde natürlich auch andere Themen spannend, Krypto etc. Aber so als große Basis, als Fundament, finde ich, sind Aktien nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und vor allem ist es natürlich so, dass viele Aktiengesellschaften auch diese Preisanstiege dann weitergeben können an die Kunden, ja, also ich sag mal, ein Supermarkt erhöht halt einfach die Preise, wenn die Inflation steigt. Und dementsprechend gibt es da halt einen gewissen Inflationsschutz. Natürlich ist das auch alles mit einer gewissen Zeitverzögerung versehen teilweise. Manche Unternehmen können es auch nicht so schnell anpassen wie andere. Aber die guten Unternehmen, ja, und ja, die Aktiengesellschaften, die können halt da die Preise anpassen. Deswegen gerade Inflation ist halt ein Argument für Aktien nach wie vor. Und Schwankungen, ja, also es gibt halt immer Schwankungen. Und es gibt auch teilweise in der Vergangenheit schon sehr, sehr extreme Schwankungen. Also wenn man sich jetzt mal einen breiten Index anschaut, einen S&P 500, einen MSCI World, ja, die haben halt auch teilweise deutlich über 50% mal an Einbrüchen gesehen. Wenn man ganz weit zurückgeht, du hast jetzt von Ende des Zweiten Weltkriegs gesprochen, wenn man noch weiter zurückgeht, 1929 gab es ja den ganz großen Crash, da haben wir ja den Dow Jones, den wir ja auch wirklich da historisch uns zurück anschauen können, der ist da innerhalb kürzester Zeit um 90% gefallen. Es hat bis 1954 gedauert, bis man quasi wieder Break-Even war, also wenn man jetzt wirklich an der Spitze eingestiegen wäre. Und wenn man das dann noch inflationsbereinigt betrachtet, dann ist man quasi erst in den 1980er Jahren wieder Break-Even gewesen. Also insofern, der Aktienmarkt ist halt natürlich schon mit gewissen Risiken versehen. Deswegen bin ich tatsächlich auch nicht so der Fan von diesem passiven ETF-Investing, was ja viele propagieren. Also ETF an sich finde ich okay, aber halt nicht einfach mit so einem ganz stumpfen Buy-and-Hold-Ansatz aufgrund dieser Risiken, die ich gerade beschrieben habe. Viele sagen, okay, dann nehme ich halt noch einen permanenten Anleihenanteil hinzu, der ist nicht ganz so volatil, der reduziert das Risiko, reduziert aber auch die Rendite, und Anleihen sind vielleicht auch nicht immer die beste Wahl. Deswegen finde ich, sollte man schon ein bisschen smarter rangehen. Wenn man das einmal verstanden hat, was es da für Möglichkeiten gibt, dann ist das auch nicht großartig, also viel, viel mehr aufwendig. Mhm. Aber das Risiko lässt sich reduzieren, die Rendite lässt sich steigern gegenüber so einem passiven Investmentansatz mit ETFs.
Absolut. Also da sind wir schon mal zwei.
Und ich glaube auch nicht ganz alleine, dass der Ritt auf der Welle eines Index ja durchaus in Boomphasen ja zu der einen oder anderen in positiven Entwicklung führen kann. Allerdings eben halt in Downphasen ist es schwieriger, dieses Thema auszuhalten. Und natürlich, du musst erstmal wieder rausholen, was du eingebüßt hast, wenn du einem passiven Investment den Vorzug gibst. Was macht denn jetzt die Klasse von Momentum Investment aus? Also du sagst, mit 5 Minuten im Monat kann man das relativ unkompliziert handhaben. Mhm. Das klingt ja fast ein bisschen wie, ich sag's mal, der heilige Gral, könnte man fast sagen, weil du siehst ja auf der anderen Seite, gerade wenn Menschen im Bereich Trading unterwegs sind, also gerade viele, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, so diese ganzen Trading-Trainer und so weiter, die reden ja doch schon von größeren Zeitinvestments im Monat, auch wenn ich persönlich sage, Trading ist nichts für Anfänger und Trading ist auch etwas, da brauchst du schon erstens einen langen Atem, zweitens viel Geld, ja, um eben auch alles wirklich auszuhalten. Wo liegt das Geheimnis des Momentum-Investments?
Also das ist vielleicht schon, sag ich mal, das erste Geheimnis, ja. Und es ist halt ein falscher Glaubenssatz zu denken, je mehr Aufwand ich betreibe, desto bessere Ergebnisse bekomme ich. Ja, häufig ist es halt genau andersherum, dass einfachere Strategien, einfache Systeme besser funktionieren, langfristig bessere Erfolge bringen. Mhm. Man macht weniger Fehler. Wie gesagt, man nutzt einfach grundsätzliche Strukturen des Marktes aus. Und reagiert nicht auf jede kleine Korrektur. Ja, also generell Momentum gibt es auf verschiedenen Zeitebenen. Ich habe ja auch davon gesprochen, dass ich da mehrere Methoden im Werkzeugkoffer habe. Das, was ich als konservative Basisstrategie bezeichne, ist halt etwas, was nicht ganz so aktiv ist. Wie gesagt, da schaut man einmal im Monat rein, guckt, muss ich da jetzt was machen oder nicht? Und dann war es das im Grunde auch schon. Und da hat man halt wirklich mal klare Regeln, und die helfen einem, nicht auf jede kleine Korrektur zu reagieren, sondern einfach mal auch ein bisschen laufen zu lassen und sich auf das langfristige Ergebnis zu fokussieren. Und das ist halt dann vielleicht auch die einzige Schwierigkeit, nämlich dieses Thema Mindset, nenne ich das jetzt mal, auch wenn das Thema Mindset sehr, sehr breit getreten ist schon, aber dass man halt einfach sich nicht von kleinen Bewegungen, was irgendwie auf ein paar Wochensicht oder Monate-Sicht passiert, ablenken lässt, sondern dass man wirklich das große, lange Ergebnis am Ende halt im Blick behält. Ich sage halt immer so, der Mindestzeitraum ist halt 3 Jahre, aber eigentlich sollte man ja eher 10 Jahre plus investieren. Also investieren ist nichts, wo man jetzt über Nacht reich wird. Ja? Das kann ich nicht den Leuten versprechen. Das wäre auch nicht seriös. Aber man wird halt reich, sag ich mal, langsam, aber stetig, und das halt mit einem reduzierten Risiko und einem geringen Aufwand. So, und das ist halt einfach mit einem klaren Regelsystem versehen. Diese Regeln sind halt dynamisch. Das heißt also, das führt dazu, dass man sich anpasst an das jeweilige Marktsystem oder Marktumfeld. Es kann auch sein, dass wir mal komplett aus Aktien rausgehen. Ich habe ja gesagt, ich bin Aktienfan. Also ich möchte eigentlich so viel wie möglich in Aktien investiert sein. Aber wenn einfach Aktien insgesamt negatives Momentum haben, einen negativen Trend, negative Schwungkraft, ja, es gibt ja einfach Phasen, wo es dann sinnvoll ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt an 1929 nochmal zurückerinnere, dann möchte man ja nicht unbedingt 90% verlieren. Da ist es dann besser, halt abzuwarten und rauszugehen, vielleicht in andere Dinge zu gehen, und dann halt später wieder zurückzukommen, wenn die Erholung einsetzt, und dann von der Erholung zu profitieren. Das heißt, es ist halt schon ein Stück weit so eine Art Versuch des Market Timings, aber natürlich gibt es kein perfektes Market Timing. Das heißt, man wird nie genau an der Spitze aussteigen, nie genau am Tiefpunkt einsteigen, aber immer noch relativ nah an der Spitze am Tiefpunkt. Und diesen Mittelpart, den nimmt man mit. Da macht man halt die große Rendite. Man umschifft diese großen Marktschwächephasen. Mhm. Also wenn man sich die letzten 70 Jahre anschaut und da, ich sag mal, den S&P 500 sich zum Beispiel anschaut und die Bärenmärkte, das gibt ja dann Phasen der Marktschwäche, betrachtet, da hat der S&P 500, glaube ich, eine durchschnittliche Rendite während der Bärenmärkte von -33% oder so. Und wir haben da halt plus 0,9%. Das heißt also, wir umschiffen quasi diese großen Schwächephasen. Und das hat natürlich einmal was mit einem reduzierten Risiko zu tun, aber auch mit der Rendite. Denn wenn man da quasi wieder weitermachen kann, wo man vor dem Bärenmarkt stand und nicht erst diesen Verlust wieder aufholen muss, das wirkt sich natürlich sehr, sehr stark auf die Rendite aus, sodass wir halt, also wir schlagen auch durchschnittlich gesehen im Bullmarkt den Markt, aber halt noch deutlicher im Bärenmarkt. Und das wirkt sich dann halt langfristig auf eine Überperformance aus, die halt deutlich über der Marktrendite ist.
Okay. Klingt für mich allerdings auch so, dass es ohne den Einsatz von klassischen Risikomanagementsystemen nicht funktioniert.
Ja, also da ist ein Element des Risikomanagements drin, aber nicht im Sinne von, ich setze jetzt hier einen Stop oder so, was man vielleicht häufig denkt, oder wo man sagt, Position Sizing, ja, also das machen wir alles nicht. Sondern es geht halt, wie gesagt, darum, dass wir Momentum-Signale identifizieren. Das ist halt schon eine technische Chartanalyse sozusagen. Okay. Und dass wir dann, um das Risiko zu reduzieren, uns jetzt nicht durch einen Stop automatisch ausstoppen lassen, sondern dass wir dann umschichten. Ja. Und wie gesagt, da reicht es halt einmal im Monat reinzuschauen. Weil wenn man das häufiger machen würde, und das ist halt das Schöne, das kann man ja alles dann datenmäßig überprüfen und testen, einen großen Backtest machen. Wenn man es häufiger macht, dann hat man manchmal Vorteile, aber häufig ist es auch so, dass man, auf Englisch sagt man Whipsaw, das heißt also quasi auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und dass man dadurch dann eher Geld verliert. Deswegen speziell halt eine Strategie, also ich spreche ja immer von dieser Basisstrategie, die auf den durchschnittlichen Privatinvestor ausgerichtet ist, der vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Thema zu tun haben möchte, der froh ist, wenn das Geld für ihn arbeitet, er nicht so ganz aktiv traden muss. Du hast recht, also Trading ist häufig halt doch sehr, sehr schwierig. Deswegen rate ich halt den Leuten erstmal mit so einer einfachen Strategie zu starten und dann sich halt mit den fortgeschrittenen Strategien zu beschäftigen, die ich auch im Werkzeugkoffer habe, die ich auch betreibe. Aber die Mischung macht es vielleicht, dass man halt wirklich erstmal mit einem Großteil des Kapitals in so einer einfachen Strategie anfängt und dann halt sich versucht, langsam daran zu tasten, Kompetenz aufzubauen im Bereich Trading etc. Immer mit dem Gedanken, keep it simple, einfach ist besser. Und wie gesagt, also ja, wir sparen uns diese ganze fundamentale Analyse. Wir machen jetzt auch keine extremen Indikatoren und so weiter, wo man da irgendwie ganz, ganz viele Drehschrauben hat, sondern wir nehmen halt ein paar einfache Regeln und die helfen uns halt, on track zu bleiben und das Risiko zu reduzieren, die Rendite zu steigern.
Okay, also für alle, die jetzt zuhören und sagen, das klingt interessant, das klingt spannend für mich, ich möchte gar nicht so viel Aufwand betreiben, aber ich möchte gern von einem System profitieren, was es mir möglich macht, mit wenig Aufwand im Monat durchaus vielleicht ein bisschen mehr auszuprobieren als das, was mein Banker gerade kann, dann macht es ja durchaus mal Sinn, auch dem Robert zu folgen. Robert, wo findet man dich?
Also das Allerbeste ist halt wirklich, meinen Podcast zu abonnieren. Ja, der heißt Investieren lernen. Und wie gesagt, wenn ihr da einfach mit der, ich sag mal, ersten Folge anfangen, der ältesten, und dann halt chronologisch das durchhört, das kriege ich halt auch immer für Feedback von den Leuten da draußen, dass das denen halt wirklich am besten geholfen hat, da immer tiefer in das Thema reinzukommen. Dann versteht ihr halt wirklich, worum es geht. Also Investieren lernen, der Podcast. Ihr könnt auch auf meine Website gehen, money-masters.de. Da gibt es auch noch weitere Informationen. Ich habe auch ein Coaching-Programm, wo ich den Leuten helfe, halt genau das umzusetzen. Aber wie gesagt, am liebsten habe ich es, wenn ihr da wirklich den Podcast abonniert und sozusagen dann schrittweise Teil dieser Welt, dieses Themas Momentum etc. werdet. Würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Interesse hat.
Okay, werden wir natürlich sehr gerne in den Shownotes verlinken. Es ist ein spannendes Thema, ja, gerade für diejenigen, die wenig Zeit haben oder die wenig Zeit investieren wollen. Ich mahne natürlich am Ende des Tages trotzdem auch ein bisschen dazu, beschäftigt euch natürlich vor allen Dingen erstmal damit, wenn ihr es noch nie getan habt. Was ist eine Aktie? Ja, was steckt in einem Unternehmen drin? Was bedeutet es, Teil eines Unternehmens zu sein oder Teilhaber an einem Unternehmen zu sein? Denn aus diesem Verständnis heraus ist es viel leichter, natürlich auch zu verstehen, wie Unternehmen funktionieren, beziehungsweise gerade das Unternehmen, für das du dich entscheiden willst. Denn am Ende des Tages musst du wissen, was das Unternehmen kann, was es nicht kann und das bewerten können. Und das gibt natürlich Zuversicht und Vertrauen, dass dann die Entscheidungen, die man aus seinen persönlichen Investmentsystemen oder Strategien ableitet,
dass die natürlich auch zutreffend sind und man auch mal eine Phase aushalten kann, wenn man eben mal nicht zum richtigen Zeitpunkt verkauft hat.
Ja, habe ich ein bisschen eine andere Meinung, weil ich ja gerade dieses Thema Fundamentalanalyse umschiffe, ganz bewusst. Aber ich weiß halt, dass grundsätzlich Value auch nach wie vor Sinn macht, ja, Fundamentalanalyse, aber halt auf einer anderen Zeitebene, also auf einer längeren Zeitebene, weil Momentum ist halt was sozusagen, sagen wir mal, 12 Monate auf die Sicht Sinn macht. Aber es ist halt keine Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte heute kaufen und in 10 Jahren, in 20 Jahren verkaufen, natürlich ist dann die Fundamentalsicht wichtiger. Ja, da kann ich jetzt nicht rein allein auf Momentum setzen. Wir machen es halt auch so, dass wir, was diese Basisstrategie angeht, mit ETFs arbeiten. Das heißt also, da muss ich mir gar nicht einzelne Aktiengesellschaften anschauen. Das spart mir halt nochmal ein bisschen Arbeit. Beim Thema aktives Trading etc., da geht es halt auch um Einzelaktien, aber halt auf kürzeren Zeitebenen. Und da sind dann halt diese Fundamentaldaten nicht ganz so ausschlaggebend. Aber wie gesagt, beides hat seinen Platz. Und der Aktienmarkt würde auch aufhören zu funktionieren, wenn es diese Fundamentalbrille nicht mehr geben würde. Ja, weil dafür ist der Aktienmarkt ja gedacht, dass halt Unternehmen je nach Bewertung sozusagen im Kurs steigen oder fallen. Deswegen, also beides hat seinen Platz, hat den Sinn auf jeden Fall.
Ja, und deswegen schaut euch das gerne mal an. Ich werde es mir auch nochmal in Ruhe anschauen. Insofern, Robert, erstmal vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Hiersein, für den Einblick in diese Welt. Das ist durchaus sicherlich für den einen oder anderen auch ein bisschen Neuland.
Ich danke dir für deine spannenden Fragen. Waren sehr gute Fragen. Dankeschön.
Sehr gern. Ja. Und euch da draußen natürlich jetzt ganz, ganz viel Spaß mit all den Themen, den Tipps rund ums Thema Geld, rund ums Thema Unternehmertum. Wir hören und sehen uns auf YouTube oder hier im Podcast. Bis es soweit ist, alles Gute für euch. Macht's gut. Ciao, ciao.